Ja, genau. Ich kann auch noch was erzählen, was ich heute mit Gott erlebt habe, was total nett war. Und zwar bin ich vorhin noch spazieren gewesen am Rheintagen. Und da ist so eine Art komischer, so ein Felsvorsprung mit so einem Gitter drumherum. Vielleicht kennen das ein paar, da kann man die Münchner Brücke von sehen. Und dann ist da ein Zug drüber gefahren. Und die sind echt erstaunlich laut, habe ich so gedacht. Also das ist ganz lustig, wenn die halt, sobald die auf der Brücke sind, ist das total laut, wenn die da drüber fahren, obwohl die auch weiter weg ist. Und habe so darüber nachgedacht, dass das bestimmt ist, weil die Brücke dann irgendwie auch mitschwingt, wenn dann der Zug drüber fährt. Und der ist echt klein, der Zug, im Vergleich zu der großen Brücke. Und dachte, oh, das ist ja auch interessant, so ein kleiner Zug bringt die ganze Brücke in Schwingung. Das ist ja ein ganz tolles Bild für bestimmt irgendwas. Und dann habe ich schon nachgedacht, ja, wofür könnte das denn mal ein Bild sein? Also ich war halt auch am Beten, so für alle möglichen Sachen, so komische Fromme. Und dann hat Gott irgendwie gesagt, auf einmal, also ich hatte da schon ein paar komische Ideen, und dann meinte Gott, so ist doch ein schönes Bild zum Beispiel dafür, dass so ein ganzer Gott, also er, halt von einer einzigen Träne von dir zum Schwingen gebracht wird. Fand ich total nett irgendwie so. Ja, genau. Ich dachte, ich erzähle das mal, weil ich mich gefreut habe, dass wenn der Herr mir so nette Sachen sagt. Genau. Ja, ich predige heute Abend mal. Ich habe letzten Winter mich irgendwann mal hingesetzt. Ich habe ja schon einmal hier gepredigt. Das ist jetzt meine zweite Predigt. Letzten an irgendeinem Wintertag, wo ich anscheinend mal nichts zu tun hatte, habe ich mich hingesetzt und nochmal eine Predigt geschrieben, so die Grundzüge. Bin danach zum Storch gelaufen und habe gesagt, oh, Storch, ich habe eine Predigt. Hat er sich voll gefreut und hat gesagt, ja, dann mach das doch an dem Abend. Und dann, als ich den Termin hatte, da fand ich die Predigt dann irgendwie doch nicht mehr so toll oder dachte, na, so ausgereift ist er auch nicht. Deswegen habe ich heute noch den ganzen Tag auf der Arbeit dran rumgebastelt. aber Mittagspause, ne? Nein. Okay, ich bete auch noch mal kurz, ja? Jesus, ist jetzt irgendwie soweit, ich möchte was von dir erzählen und ich glaube, dass du das gesagt hast und dass es Sachen sind, die auf deinem Herzen liegen. Und du weißt, wie gut oder schlecht ich halt vorbereitet bin. Und ich bitte dich einfach, dass das, was du zu sagen hast, dass das gesagt wird, dass ich dir nicht im Weg stehe und nicht durcheinander komme. Und dass du da bist und bei mir bist und das in deine Hand nimmst. Okay, Amen. Ich habe überlegt, wie ich anfange, ne? Und dachte, das ist doch total cool. Ich fange mal mit einem Bibelvers an. So wie die richtig tollen Predigten von diesen tollen Lehrern, so wie der Storch, ne? Die sagen dann, oh, ich predige heute über den und den Vers, und dann hat man natürlich schon im Kopf war, das ist jemand, der sitzt auch den ganzen Tag zu Hause und liest in der Bibel und dann versieht er einen Vers und dann sofort zack, 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 so eine Predigt dazu im Kopf. Und da wollte ich auch mal so wirken. Und ich fange an mit einer Predigtstelle, mit einer Bibelstelle aus Jeremia. Und das ist Jeremia 1, Vers 4 und 5. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. So, das war jetzt gelogen. Bei mir ist das immer so, ich habe zuerst eine Idee, was ich predige, also ein Thema, und danach fallen mir die Bibelstellen ein. So war das auch hier. Ich wollte gerne heute Abend über Berufung predigen. Und genau, Berufung ist ja ein sehr bekanntes, frommes Wort. Und Berufung, was das ist, ich denke, man kann das so auf den Punkt bringen, dass Gott ruft uns, Gott ruft dich dazu auf, was Bestimmtes mit deinem Leben anzufangen. Du bist hier auf der Welt und Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich habe ja schon einmal hier gepredigt und da habe ich was über also was gesagt, einen Satz, den ich auch jetzt sehr wichtig finde, deswegen will ich den nochmal an den Anfang stellen. Und zwar habe ich gesagt, die wichtigste Berufung, die es gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich weiß das jetzt keiner mehr von euch, aber ich habe das bei meiner letzten Predigt gesagt, genau, ja, das weiß doch jemand, es ist nicht an euch spurlos vorübergegangen. Ja, die wichtigste Berufung, die wir haben, ist, Gottes Kind zu sein. Und die wichtigste Berufung, die es für jeden von uns gibt, ist, uns von Gott liebhaben zu lassen. Und das gilt echt für jeden Menschen. Und sowas, wie Gott heute zu mir gesagt hat, ja, sowas will Gott uns jeden Tag sagen und immer zu. Und so empfindet Gott für uns. Und Gott möchte uns einfach liebhaben und dafür sind wir da. Das ist das eine Ding. Okay. Das andere ist, dass ich glaube, dass es für jeden Menschen einen individuellen Plan Gottes gibt für dein Leben. So wie hier in dem Vers Jeremia, das ist ja ganz am Anfang von dem Buch Jeremia, war ein Prophet, der hat voll viel gesagt, was Gott halt Israel zu der damaligen Zeit zu sagen hatte. Und er wurde von Gott berufen, als er noch sehr jung war. Und da hat Gott ihm gesagt, als er ihn berufen hat dazu, Prophet zu sein und sein Wort zu verkünden, hat er zu ihm gesagt, dass er ihn schon, bevor er quasi gezeugt war, Gott sagt, bevor ich dich im Mutterleib gebildet war, habe ich dich schon gekannt. Ich wusste, was ich da gemacht habe, als du entstanden bist. Und es gab schon einen Ort, wo du, also einen Plan und eine Stelle, die du ausfüllen sollst. Noch bevor du geboren wurdest, war das irgendwie schon klar. Das heißt, Gott hat einen Platz, einen Plan für dein Leben. Und auf dieser Welt, da gibt es einen Platz, den kannst nur du optimal ausfüllen. Also bei mir war das so, es wird jetzt eine sehr, wie nennt man das nochmal? Biografische Predigt. Als ich mein Abi gemacht habe, ich weiß noch, dass das in dem Jahr war, so um die Zeit rum, mein Abi und die Zeit danach, wo ich dann so viel frei hatte, weil man ja, das hat man ja mal oft nach dem Abi, wenn man dann nicht direkt arbeitet. Da habe ich mir viel darüber Gedanken gemacht, über meine Berufung und was mit meinem Leben ist und ob Gott einen Plan für mein Leben hat. Und dann bin ich halt auch zu der Überzeugung gekommen, es ist, glaube ich, so, dass Gott schon einen Plan hat für mein Leben und dass es eine Stelle gibt in meinem Leben oder in der Welt, die kann ich ausfüllen. Die hat Gott für mich vorbereitet, da möchte Gott mich gerne hinsetzen. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, damals mit 18, dass ich dachte, ja, wenn das so ist und da ist eine Stelle, für die bin ich quasi gemacht, dann ist das eigentlich auch das Beste, was ich mit meinem Leben anfangen kann, diese Stelle einzunehmen so. Denn ist ja auch für mich positiv, wenn ich was mache, wofür ich geschaffen bin quasi. Das ist ja ganz günstig, das ist bestimmt ein gutes Leben, wenn man so ein Leben lebt. Und dann aus diesen ganz egoistischen Motiven habe ich mich entschieden, dass ich gerne meine Berufung finden und darin leben möchte. Und bin dann zu Gott gegangen und habe gesagt, dass ich ihm mein Leben gebe, damit er das damit macht, was er vorhat und damit er das damit machen kann, was seinem Plan entspricht. Und ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt. Wenn du dich auf Gottes Plan einlässt für dein Leben und wenn du das möchtest, dann bedeutet das, dass du deine eigenen Wünsche und deine eigenen Vorstellungen erstmal hinten anstellst und auf das guckst, was Gott machen möchte mit deinem Leben. Und weiß ich, es gibt total viele Lobpreislieder, ist mir auch bei der Vorbereitung von der Predigt eingefallen. So, ich gebe mich ganz hin und keine Ahnung, total viel, wo das immer darum geht, oh Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich will dir mit meinem Leben dienen. Und das singen wir, glaube ich, unheimlich oft. Ich glaube, das hat damals auch bei mir so den Anstoß gemacht, darüber nachzudenken, Gott mein Leben zu geben. Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, das ist cool. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn man sagt, ich möchte gerne diesen Platz einnehmen, den Gott für mich hat. Und ich würde heute da noch ein bisschen darüber reden, gerne, was das dann praktisch bedeutet. Und was ich am Anfang mal sagen wollte, was mir halt auch wichtig ist, ist, dass es keine Panikmache sein soll. Wenn ich sage, es gibt einen Platz für dein Leben, den du ausfüllen kannst. Ich glaube, es gibt Leute, die dann direkt denken, oh nein, da bin ich ja jetzt schon so und so viele Jahre in die falsche Richtung gelaufen. Oder was ist, wenn ich mich dann plötzlich mal ganz in die falsche Richtung entscheide und dann ist das vielleicht direkt gelaufen und ich biege einmal falsch ab und das war's und kein Plan mehr und dann muss ich hier ziellos in dieser Welt stehen. Und ich denke, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, man kann sogar ganz krass in die falsche Richtung laufen und Gott kann dich trotzdem zurückholen und dich an den Platz bringen, der für dich ist. Und er kann sogar, und das ist nämlich Gott, weil er so toll ist, er kann sogar Sachen, die echt total schlecht gelaufen sind, kann einen was richtig Gutes umwandeln und kann sie dann dazu verwenden, dass die ganze Sache noch besser wird. Letztes Jahr auf dem Mörs Festival ist ein Mädel aus Köln nach vorne gekommen und hatte ein sehr interessantes Bild. Sie hat es sogar von vorne gesagt, vor einem Haufen Nichtchristen. dazu, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann, denn sie war gerade auf dem Dixi-Klo und hat sich den Hintern mit einer gelben Serviette abgeputzt, hat sie dann ins Dixi-Klo fallen lassen und das Bild, das sie dann gesehen hat, hat sie daran erinnert, ja, Gott kann aus Scheiße Gold machen. Merkt's euch. Es ist echt so. Ich wollte es heute alles, also überhaupt über das Thema predigen, weil ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, Gott nach unserer Berufung zu fragen. Ich meine, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir das wollen und darin leben wollen, dass wir Gott unser Leben geben müssen. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist halt auch, dass wir danach suchen, was könnte das denn jetzt sein, was ich für Gott machen soll. Das ist ja eigentlich klar. Das ist auch das Nächste, was bei mir passiert ist, nachdem ich dann einmal den Schritt gemacht hatte, weil dann hatte ich auch ein bisschen Schiss, so, jetzt habe ich Gott mein Leben gegeben, aber wird das denn jetzt auch wirklich alles hinhauen und so? Und ich habe dann schon auch angefangen, mich danach umzuschauen, was das denn sein könnte, was ich jetzt genau für Gott machen kann. Und Gott ist es auch wichtig, dass wir Interesse zeigen und er wird nicht einfach so, es wird nicht einfach so passieren, denke ich. Also wenn du nie nachfragst und einfach nur so vor dich hinlebst, dann kann Gott ja auch gar nichts zu dir sagen und dich auf den Weg bringen, der für dich richtig ist. Eine Sache aus einer Predigt vom Ferry ist mir da oft noch im Kopf, die müsste er gehalten haben, glaube ich, am 15. April 2005, weil das stand nämlich in meinem Tagebuch. Da hat er über Gaben, ich glaube, die ganze Predigt war über Geistesgaben, also genau wusste ich das Thema jetzt auch nicht mehr, oder genau über Heiligen Geist, aber ein Satz ist es halt, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo er sagte, Gottes Gaben, die sind einfach viel zu kostbar, um sie einfach nur so, dass Gott sie einfach so verteilen oder einfach so wegwerfen könnte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir danach streben. Es war ja halt über Gaben, aber ich denke, das gilt auch für Berufung. Es ist wichtig, dass wir danach streben und danach suchen. Wenn du Gott dein Leben so gegeben hast, also ist es aber auch so, dass Gott schon darauf aufpasst und dass Gott dann sich dein Leben auch nimmt. Das hat damals Storch zu mir gesagt, als ich halt diesen Schritt gemacht hatte. Wenn ich sage, Gott, bitte nimm mein Leben, dann wird Gott mein Leben auch nehmen. Und wenn du Gott gesagt hast, Gott, ich möchte für dich leben, dann wird Gott sich dein Leben auch nehmen. Und selbst wenn du dann vielleicht mal gerade eine ganze Weile nicht mehr daran gedacht hast oder in eine andere Richtung gegangen bist oder vielleicht auch gerade nicht so einen Bock hattest, dich um deine Berufung zu kümmern, glaube ich, dann wollte ich jetzt nur sagen, um Leute zu beruhigen, Gott passt dann trotzdem auf dich auf und passt darauf auf, dass du auf deinem Weg bleibst und wird auch zu dir reden, vielleicht durch so eine Predigt jetzt oder durch andere Möglichkeiten. Aber er wird dann nicht einfach so sagen, oh nee, jetzt 3 Wochen nicht interessiert, dann ist jetzt auch egal, dann wende ich mich ab. Also, die Frage ist ja jetzt, also das wollte ich jetzt halt weitermachen, wie man seine Berufung denn jetzt finden kann. Also wie finde ich den Plan heraus, den Gott für mein Leben hat? Wenn ich jetzt noch gar keine Idee habe, was würde ich dann jetzt am besten machen? Und da wollte ich jetzt am Anfang nochmal was zu sagen. Das ist nämlich für uns alle, die wir Christen sind, eine universelle Berufung gibt. Etwas, was für uns alle gilt. Und das ist auch was ich schon in meiner letzten Predigt erwähnt habe. Eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Und weil der Predigt von der Zettel hier, der steckte noch von der letzten Predigt und dann musste ich den gar nicht umkleben. Und zwar ist das der Missionsauftrag in Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist der Auftrag, den jeder von uns als Christ hat. weil das ist das, was Jesus, bevor er in den Himmel gegangen ist, uns mitgegeben hat, seinen Jüngern damals, und das gilt für uns heute. Und unser Auftrag ist es, Gottes Reich auf dieser Welt zu bauen. Ne, das ist wichtig, sich zu merken. Und was immer vielleicht der Plan für dein Leben sein wird oder was deine Berufung sein wird oder was Gott dir sagt, das und das sollst du für mich machen, das kannst du immer daran messen. Also es wird immer auf das Ziel ausgerichtet sein, Menschen zu Jüngern zu machen, weil das ist das, weswegen, ja, das ist der universelle Auftrag an uns Christen. Das ist das, was Gott wichtig ist. Dass immer mehr Menschen ihn kennenlernen, immer mehr Menschen gerettet werden. Also, wenn du jetzt meinst, du hast von Gott den Auftrag bekommen, keine Ahnung, ein Riesenunternehmen aufzubauen in einem dritte Weltland, alle deine Mitarbeiter scheiße zu behandeln und dich daran ohne Ende zu bereichern, dann kannst du diese Berufung an dem Missionsauftrag prüfen und würdest vielleicht zu dem Schluss kommen, dass das nicht in Gottes Sinne sein kann. Also ist es nicht von Gott. Also merkt euch das. Was immer der Plan ist, der große Gedanke dahinter ist, Menschen zu retten. Okay. Wenn ich jetzt danach suche, was ich für Gott machen soll, das ist das Allerwichtigste und das Allernächstliegendste, dass man Gott fragt. Und das bedeutet ganz viel mit Gott reden, das bedeutet in einer Beziehung mit Gott zu leben, damit er zu dir sprechen kann darüber. Beziehung, also beten ist Beziehung und Gespräch mit Gott. Frag Gott, was für dich dran ist. Frag Gott, was du für ihn machen kannst. Frag Gott, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Das ist ja auch eine wichtige Frage, die jeder hat irgendwie. Was soll ich machen mit meinem Leben, Gott? Denk dran, Gott hat dich schon gekannt, bevor du überhaupt gezeugt warst. Und Gott hat sich was dabei gedacht, dass du entstanden bist. Also frag an der Quelle nach, warum? Was soll ich machen, Gott, wenn du das wissen willst? Und dann wird Gott dir antworten. Noch ein paar andere praktische Tipps. Eine Zeit lang waren auch hier in der Gemeinde, also ich erinnere mich daran, Gabentests mal total in. Wir haben mal hier einen beim GEMA gemacht und ich hatte auch mal einen, also ich habe ein Buch zu Hause über Gabentests, wo es halt darum geht, ja, ich gucke halt, was ich für Gaben habe. Es gibt ja die Geistesgaben. Ich denke mal, werde ich jetzt nicht wiederholen. Da hat es auch eine Menge Predigten zu, die hier auch schon gehalten wurden. Und ich denke, die meisten von euch kennen sich da aus. Es gibt halt diese Geistesgaben, das heißt die übernatürlichen Gaben, die vom Heiligen Geist kommen. Und es gibt die Begabungen. Jeder Mensch hat ja irgendwelche individuellen Begabungen, die man einfach hat. Ist jetzt auch nichts Übernatürliches. Keine Ahnung, zum Beispiel konnte ich zum Beispiel in der Schule immer schon gut Referate halten oder so, also vor Leuten reden. Solche Sachen, wo man jetzt einfach begabt ist, die man gut hinbekommt. Man kann sich also, wenn man jetzt nach seiner Berufung sucht und was man für Gott machen kann, ist es sicherlich ein Weg, sich an seinen Begabungen zu orientieren, was ich kann. Und das Gute ist nämlich, Begabungen, das sind Sachen, die motivieren dich aus sich selbst heraus. Also wenn du was machst, was du gut kannst, dann macht dir das auch Spaß. Und deswegen ist es naheliegend, sowas zu machen in deinem Leben. Und dann ist es ja so, dass Gott dir die Geistesgaben sowieso gegeben hat, aber auch die normalen Begabungen hat er dir gegeben. Und dabei hat er sich ja auch was gedacht. Also ist es wahrscheinlich, dass du diese Sachen auch einsetzen kannst in deinem Leben oder bei dem, was du für Gott machen sollst. Aber, habe ich jetzt geschrieben, es ist nicht so, dass Gott sich zwangsweise danach richtet. Also man sollte da nicht irgendwie sich total drauf fixieren und sagen so, für das und das habe ich jetzt eher keine Begabung oder da habe ich nicht so viel Bock drauf, also fällt das von vornherein weg. Ich glaube, das ist echt gefährlich, weil Gott hat seine eigenen Wege. Zum Beispiel, ich habe in der letzten Zeit mal wieder etwas mehr Bibel gelesen und ich habe die Paulusbriefe gelesen, obwohl ich mit Paulus eigentlich nicht so gut kann. Aber ich habe gedacht, vielleicht werden mehr Freunde, wenn ich mich mal ein bisschen mehr mit seinen Briefen beschäftige. Und ich habe dann diesen Hang, auch immer den Mensch dahinter zu sehen. Also manchmal kann ich das auch einfach lesen als das, was Gott mir zu sagen hat, aber oft habe ich dann auch diesen Hang, dass den Typen dahinter zu sehen, der das geschrieben hat. Und mir ist zum Beispiel bei Paulus eine Sache aufgefallen, die fand ich echt interessant, dass da immer wieder Stellen in seinen Briefen sind, wo so rauskommt, dass er irgendwie anscheinend nicht so ein großer Redenschwinger war oder dass er da jetzt nicht so die Hammerbegabung hatte oder so richtig Bock drauf. Also im Gegenteil, eher so ein bisschen so schüsserig und ja, also er hat, glaube ich, nicht so gerne von Menschenmengen geredet, aber es war sein Auftrag, das Evangelium den nichtjüdischen Völkern zu predigen. Also Gott hat da überhaupt nicht drauf geachtet, dass der Mensch vielleicht jetzt nicht so ein megamäßiger Redner war oder da so eine Hammerbegabung hatte, sondern er hat seinen Auftrag trotzdem in dieser Form an Paulus gegeben. Und es wäre doch jetzt schade gewesen, wenn Paulus dann von vornherein gesagt hätte, oh nee, das ist jetzt aber gar nicht, das kann nicht sein. Also das ist jetzt nicht meine Gabe, also kann das auch nicht meine Berufung sein, da habe ich mich jetzt verhört. Also ich würde, wie gesagt, ich will, dass ihr euch da nicht so drauf fixiert, so zu sagen, so, kann ich nicht, also wird da auch nichts passieren in die Richtung. Ich habe das auch bei mir selber erlebt. Ach ja, was ich noch sagen wollte, es hatte dann auch einen Sinn. Bei Paulus hatte das einen Sinn, das sagt er auch im 1. Korinther 2, Vers 5, glaube ich. Da sagt er nämlich, dass das, was er den Leuten erzählt hat, dass das jetzt nicht Menschenweisheit war, sondern Gottes Weisheit. Und mit anderen Worten, dass er jetzt nicht so der tolle Redner war und ihnen da nicht was verklickern konnte, sondern dass Gott dann durch ihn geredet hat. Und deswegen war es erfolgreich, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Also da hat es sogar noch einen richtigen Sinn gehabt, dass Paulus jetzt eben nicht irgend so ein politischer Redenschwinger oder sowas gewesen wäre. Oder so ein Überzeugungskünstler. Weil so wollte Gott es nicht, sondern Gott wollte ja selber zu den Leuten sprechen. Also hat er jemanden wie Paulus benutzt. Bei mir war das so, dass ich nicht so gut mit Menschen kann, denke ich manchmal. Also ich, was war das denn? Danke. Ja, da habt ihr es auch alle nochmal gehört. Es ist wohl einfach so. Ich hatte eigentlich seit meiner Bekehrung jetzt auch nicht so richtig Lust, Leuten von Gott zu erzählen. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, naja, so Evangelisation, das ist dann wohl nichts für mich. Da habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich ja die Gabe der Prophetie, wo man gar nicht so viel machen muss, sondern sich so im Hintergrund hält und dann ab und zu mal so ein tolles Wort vom Herrn kriegt und dann sich so hinstellt und das erzählt und alle bewundern das und einen selber. Und das ist dann doch, das wäre doch eine tolle Berufung für mein Leben. Es wird wahrscheinlich so sein, weil eine Gabe, Leuten was zu erzählen, die habe ich ja nicht. Und dann irgendwann hat Gott mir was über meine Berufung gesagt. Das war beim Freakstock. Ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, wo Gott wirklich zu mir geredet hat und es war total überwältigend und es war auf jeden Fall von ihm und er hat mir eine Berufung gesagt oder einen Plan und er hat gesagt, ich will, dass du den Menschen meine Liebe bringst. Und mir war klar, das geht da auch um Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, nicht nur irgendwie um Christen oder gerade um Leute, die Gott nicht kennen. Er will, dass ich diesen Leuten seine Liebe bringe. Und es interessiert ihn nicht, ob ich jetzt so begabt bin, irgendwie Beziehungen zu bauen oder keine Ahnung. Er will, dass ich das tue. Und ja, ich will das nur sagen, um euch zu zeigen, Gott geht nicht immer nur nach dem Begabungskram oder darin, wo ihr begabt seid, sondern er hat auch seine eigenen Hintergedanken. Und vielleicht habt ihr Begabungen, die ihr noch gar nicht entdeckt habt. Wahrscheinlich vielleicht sogar, wenn das so ist. Genau, so hat Gott es zu mir, also das war jetzt, habe ich euch jetzt was von mir erzählt über meine Berufung, zumindest glaube ich, was ein Teil davon sein wird und wo ich mich seitdem auch viel damit beschäftige, auf welche Art und Weise ich das machen werde, wie ich das anstellen werde in meinem Leben, wie ich das am effektivsten machen werde. Aber ich habe das immer im Hinterkopf, Gott will, dass ich den Menschen seine Liebe bringe. Das ist so ein Plan jetzt für mein Leben. Das ist so ein Leitsatz über meinem Leben. Und ich glaube, das ist so, wie man eine Berufung empfangen kann. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, Gott hat auch mehr Möglichkeiten, als ich hier jemals aufzählen könnte, irgend dir was zu sagen über das, was du machen sollst für ihn. Es gibt Leute, die haben konkrete Aufträge gekriegt. Solche Leute habe ich auch schon getroffen. Die haben zum Beispiel gesagt, du sollst meine Gemeinde in dem und dem Land bauen. Du sollst für mich da und da hingehen und das machen. Oder du wirst mal das und das für mich tun. Es gibt Leute, die eine Vision haben. Meine Familie, also jetzt meine Schwester, mein Freund, die sind im Moment, die machen ja beide, beziehungsweise Joe hat gemacht und die Dani wird eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission machen. Und ich dachte, wo das jetzt in meiner Familie so ein Thema ist, da lese ich dann auch mal das Buch direkt von dem Typen, der Jugend mit einer Mission gegründet hat. Das ist ja eine richtig große Evangelisationsgesellschaft, die es in ganz, ganz vielen Ländern inzwischen gibt und die richtig fett ist. Und der war irgendwie auch so, weiß ich nicht, Anfang 20. Und da hat er von Gott eine Vision bekommen. Und er hat irgendwie, glaube ich, im Flugzeug gesessen und hat, oder noch nicht mal, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hat er eine Vision davon gesehen, wie an allen Kontinenten der Erde, an den Stränden, wie Wellen junge Menschen auf die Kontinente und Inseln und an alle Stellen der Erde geschwemmt werden, die Gottes Wort verkünden. Und obwohl er da überhaupt gar kein Anzeichen für hatte, dass das wirklich passieren kann, hat er gewusst, das ist ein Auftrag für mich und ist dem nachgegangen. Also man kann von Gott eine Vision bekommen. Zum Beispiel. Vielleicht ist es auch was, was du schon lange mit dir rumträgst, was du für Gott machen sollst. Vielleicht ist es ein Traum, den du träumst. Oder wenn, also ich kenne das von mir selber, manchmal hat man bei Sachen echt so ein Brennen im Herzen, so ein richtiges Verlangen, einen brennenden Wunsch. Du willst, dass irgendwas passiert, du willst, dass irgendwas geschieht. Vielleicht fragst du dich mal, ob das vielleicht ist, was Gott dir als Auftrag geben möchte. Vielleicht ist es auch nur eine Idee von irgendwas, wo du erstmal denkst, es ist deine eigene und die wird immer größer. Gott hat echt ganz, ganz viele Möglichkeiten, zu dir zu reden, was er genau von dir vielleicht möchte. Und ich möchte dich echt ermutigen, danach zu suchen und danach zu fragen. Und ja, sei dir dessen bewusst irgendwie. Wenn man jetzt ungefähr weiß, also so ich für mich habe jetzt zwar einen Leitsatz für mein Leben, aber was genau jetzt als nächstes passiert, ist mir jetzt noch nicht klar. Wenn du jetzt ungefähr weißt, welche Richtung es sein könnte oder du hast eben diesen Traum schon lange und du hast eine Idee, das und das soll ich vielleicht machen für Gott oder das möchte ich machen für Gott und das liegt auf meinem Herzen. Was machst du dann damit? Erstmal, ich glaube, eine Berufung von Gott zu bekommen, das bedeutet Verantwortung. Denn ich habe am Anfang gesagt, dass es eine Stelle ist, die kannst nur du optimal ausfüllen. Und wenn du das jetzt nicht machst oder das alles auf sich beruhen lässt, dann wird die Stelle nicht ausgefüllt. Und da sind dann Leute, die dich brauchen und die haben dich dann nicht. Also von Gott das bekommen, das trägt auch, das hat eine Verantwortung in sich, dass du dann was auch damit machst. Ignoriere nicht, was Gott dir auf dein Herz gelegt hat. Und fang an, irgendwie darauf zuzuleben. Das ist das, was ich im Moment versuche. Ich bin leider manchmal, als ich die Predigt jetzt vorbereitet habe, da kam ich mir auch so blöd vor und habe gedacht, oh Mann, ich habe doch selber noch so wenig Ahnung, ja. Ich habe doch selber fast noch gar nichts begriffen. Und ich weiß, für mein Leben habe ich noch überhaupt gar keinen Durchblick, wo es weitergehen soll oder wo es lang gehen soll. Aber was ich weiß, ich versuche, darauf zuzuleben, was ich meine, was cool ist und was Gott, was ich machen kann, was ich machen soll mit meinem Leben. Mach dich auf den Weg. Und wieder ist da auch am wichtigsten, dass du den Kontakt mit dem Herrn hältst, dass du wirklich ganz viel mit ihm redest, dass du ganz viel betest, weil ich glaube, wenn man in diesem Kontakt ist, wenn man auf Gott schaut, dann gehst du auch die richtigen Schritte, dann wird Gott dir immer den nächsten Schritt zeigen, dann kann er das nämlich machen in dieser engen Beziehung. Und ich glaube, kleine Schritte, die sind echt wesentlich. Das sind nicht irgendwelche großen Sprünge oder so, sondern die kleinen Schritte. Das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was dich vorwärts bringt. Immer der nächste Schritt, den Gott dir zeigt. Das ist auch eine Sache, die habe ich schon ganz lange, trage ich die mit mir rum und die, so ein Satz, der auch in meinem Leben total wichtig ist. Ich weiß nicht genau von wem der ist. Es kann sein, dass der von David Pierce ist, aus irgendeinem von seinen Büchern. Und zwar lautet der, das Wichtigste, was du je für Gott tun wirst, ist immer das Nächste, worum er dich bittet. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Das Wichtigste, was ich je in meinem Leben für Gott machen werde, ist immer das Nächste, worum er mich bittet. und vielleicht erstmal kleine Sachen, immer der nächste Schritt und dann auch gehorsam sein und das tun. Immer auf Gott zu schauen, das ist wichtig. Und einfach auch mal Sachen auszuprobieren. Und wichtig ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, wenn man anfängt, auf diesem Weg zu gehen. Beim Lesen von meinem Tagebuch bin ich auch auf eine Stelle gestoßen, die ich dann gedacht habe, komm, die erzählt es jetzt auch direkt nochmal. Das ist aus einer Predigt vom Storch. Und da geht es darum, um Petrus, der das Boot verlässt und auf dem Wasser geht und dann absäuft. Mit einiger Sicherheit wird nicht immer das alles so laufen, wie du es dir vorstellst, wenn du anfängst, diese Schritte zu gehen. Und Storch hat eine coole Geschichte erzählt, und zwar von Mutter Teresa, die von Gott den Auftrag hatte, nach Kalkutta zu gehen und da eben den Armen zu helfen und Gott da bekannt zu machen. Und sie ist da hingegangen und der erste Mensch, dem sie versucht hat zu helfen, hat sie verflucht und ist direkt danach gestorben. Also das hat irgendwie gar nicht erstmal funktioniert anscheinend. Also sie hat sich nicht entmutigen lassen und sie hat weitergemacht. Und das ist eben das Wichtige. Sie ist immer weiter, Schritt für Schritt gegangen und sie ist da angekommen, wo sie, ich meine, jeder kennt jetzt Mutter Teresa und sie hat einen Friedensnobelpreis gekriegt, aber was am wichtigsten ist, sie hat Gott da bekannt gemacht unter diesen armen Menschen. Sie hat Leuten wirklich geholfen. Und dann ist es ja natürlich auch so, dass der Teufel jeden Misserfolg ausnutzen wird und dich total, also er wird immer versuchen, dich zu verunsichern und auf dir rumzuhacken und jedes Versagen dir vorzuhalten, weil der Teufel hat eine scheiß Angst davor, dass du da reinkommst und das lebst, dass du diesen Plan ausfüllst. Denn dann bist du echt total mächtig und er hat echt Schiss davor. Und deswegen lass dich von ihm echt nicht ins Boxhorn jagen und lass dich von ihm nicht aufhalten. Ich habe mir noch was gemerkt, was mir auch in der Bibel aufgefallen ist, und zwar die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Da ist mir was aufgefallen. Habe ich, glaube ich, sogar auch rausgelegt. Moment. Im 1. Timotheus 4, 14 und 15, da sagt Paulus zu Timotheus: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Warum ich das jetzt vorlese, ist einfach, dass mir dieses Beziehungsding aufgefallen ist. Paulus war ja, also sie waren ja echt total dicke miteinander. Paulus war sowas wie ein, also war der geistige Vater, sagt er von Timotheus über sich selber. Er wusste irgendwie Bescheid, was im Leben von Timotheus geht. Er wusste von der Berufung, die Timotheus bekommen hat, auch bei dieser Aktion mit dem Händeauflegen von den Ältesten. Und er hat auf ihn mit aufgepasst. Er hat ihn ermutigt, auch in seinem Brief, auch aus der Ferne, daran festzuhalten. Und ich glaube, es ist cool, wenn man jemanden hat, ob es jetzt ein Freund ist oder ein Ältester oder ein Mentor, irgendjemand, mit dem du darüber reden kannst vielleicht. Und der, dem du davon erzählst, was vielleicht ist, und der mit dir darüber spricht und der dich ermutigt und der auf dich aufpasst, wenn es mal nicht so gut läuft. Wir sind Gemeinde und wir sollen füreinander da sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man so Leute um sich herum hat, die darüber Bescheid wissen. Die können dir auch helfen, Sachen zu prüfen. Was so Leute nicht können, ist dir irgendwelche Entscheidungen abzunehmen, denn es geht hier immer um dein Leben. Ich glaube, wenn du anfängst, diese Schritte zu gehen und anfängst, dich einfach auf den Weg zu machen, nein, ich glaube das nicht, ich weiß, es ist so, dann lebst du schon in deiner Berufung. Berufung ist nicht irgendwas, was irgendwie so irgendwann mal passiert, so irgendwann werde ich darin sein. Das habe ich auch selber lange Zeit gedacht. Da habe ich gesagt, oh, irgendwann bin ich mal in meiner Berufung und dann wird alles toll. Aber wir leben jetzt schon da drin. Das ist ein Plan für unser Leben und dein Leben passiert jetzt schon. Und du bist jetzt schon in dem Plan oder eben nicht, keine Ahnung. Wenn du anfängst, diese Schritte zu gehen, dann lebst du den Plan Gottes für dein Leben, dann lebst du schon in deiner Berufung. Und du kannst schauen, wo Gott dich hinträgt. So, und jetzt kommt der nicht ganz so angenehme Teil noch. das eine Sache, die mir aufgefallen ist, bei mir selber, auch mal irgendwann, als ich hier mit Leuten zum Beten war und da haben wir füreinander für Gaben gebetet, so ein Gedanke, der da sein kann, was so Berufung und Geistesgaben und diesen ganzen Kram angeht. Du meinst vielleicht, dass du von Gott irgendwas gesagt bekommen hast und du hast irgendwie eine Idee oder meinst, das könnte dein Auftrag sein, aber das kommt dir jetzt doch ein bisschen anmaßend vor. Oder denkst so, ja, das soll ich jetzt hinbekommen und wenn ich das jetzt irgendwem erzähle, dann lachen die mich doch aus. Ich meine, stell mal vor, du würdest dich jetzt hier vorne hinstellen und sagen, ich glaube, Gott hat mich zu was, oder ich würde mich jetzt hier hinstellen und ich sage so, ich glaube, Gott hat mich echt zu was ganz Großem berufen. Ich soll einen ganz, ganz wichtigen Part in seinem Reich ausfüllen. Und da könnte man schon denken, ja, klar. Oder Leute könnten drüber den Kopf schütteln oder du kommst dir selber schon so ein bisschen überfliegermäßig vor. Das eine ist, jeder füllt diesen wichtigen Part in Gottes Reich aus. Also jeder, der sich hier hinstellt und das sagt und Christ ist und wirklich in Gottes Plan leben will, der hat auch Recht damit, wenn er sagt, ich werde etwas Wichtiges machen für Gott in meinem Leben. Was ganz Wichtiges, was sonst keiner machen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, Visionen von Gott, die du von Gott bekommen hast, die können echt richtig groß sein und die können auch anmaßend klingen. Aber das ist ja von Gott, ja? Also es ist ja, Gott ist ja total groß und er ist der Allermächtigste und er kann natürlich, hat er vielleicht Pläne, die ganz anders sind und die wirklich weit über das hinausgehen, was wir an Plänen haben. Und ich glaube, dass Visionen von Gott, die man hat, oder Träume von Gott oder Aufträge von Gott durchaus auch anmaßend klingen können. Natürlich solltest du das schon prüfen, wenn du meinst, da ist sowas in deinem Leben. Du solltest auch selbstkritisch bleiben, aber ich glaube, wenn du dir eh schon anmaßend vorkommst, dann ist jetzt mangelnde Selbstkritik auch nicht dein Hauptproblem. Und der Schaden, den du dadurch anrichtest, das habe ich auch schon vorher gesagt, dass du deine Berufung nicht lebst, wird letztlich größer sein als ein Schaden, den du vielleicht dadurch anrichtest, dass du ein bisschen übers Ziel hinausschießt oder so. Dann wird Gott dich eh aufhalten. Es gibt auch unter Christen sowas wie eine Karriere. Da habe ich früher mal mit der Mesig viel drüber gesprochen und gewitzelt, so die christliche Karriereleiter hochklettern. Irgendwann fängst du an, in deinem Hauskreis zu predigen, dann leitest du deinen Hauskreis, dann predigst du vielleicht im Kohlschock, irgendwann predigst du am Freakstock und so geht das weiter und du wirst immer angesehener und es wird immer toller und immer mehr Leute kennen deinen Namen. Vielleicht meinst du, du willst manche Sachen nur tun, weil du dann groß dastehst, weil du dann was giltst. So, du hast, also das kenne ich halt auch total, dass man die Angst hat, so, ich habe doch vielleicht diese Gabe gar nicht, ich bin gar nicht dazu berufen, ich will nur einfach was gelten. Kenne ich von mir selber und ich wollte sicherlich auch gerne mal, dass ich dachte, boah, es wäre cool, wenn du mal hier stehen würdest und predigen würdest. Abgesehen davon, dass es mir Spaß machen würde, würde es bestimmt auch einfach cool rüberkommen und alle würden dich sehen und du würdest ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Diesen Gedanken, den hat man so lange, bis man sich dann zum ersten Mal hinsetzt und eine Predigt schreiben muss und vorher total aufgeregt ist und immer auch wieder aufs Klo rennt und dann irgendwie auf einmal gar keinen Bock mehr hat, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Es ist einfach so. Leben in der Berufung, das war jetzt ein harmloses Beispiel. Leben in deiner Berufung, das Ausfüllen dieses Planes, das ist nicht nur toll. Das kann sogar meistens ziemlich hart sein. Und das kann richtig, richtig ätzend sein. Und du musst dich vielleicht durch richtige Scheiße durchschlagen und du musst eine Menge Opfer und Mühsal erleiden. Ich meine, Paulus zum Beispiel, im 2. Korinther 11 steht so seine Leidensgeschichte, was er alles dafür schon erdulden müssen, dass er das macht, was er macht für Gott. Und natürlich kennen eine Menge Leute seinen Namen und er war wahrscheinlich damals richtig bekannt in christlichen Kreisen und ganz oben auf der christlichen Karriereleiter. Aber er hat dafür, ich denke, das, was er dafür durchmachen musste, das hat das nicht aufgewogen. Bei mir ist das so, Gott hat zu mir mal angefangen, über Heilung zu reden und darüber Menschen zu heilen. Und dann habe ich mir auch viel darüber Gedanken gemacht und viel darüber nachgedacht, wie das klappen könnte, ob das klappen könnte. Und natürlich waren dann auch diese Gedanken da, boah, wenn du das könntest, Sandra, dann würden echt alle Leute total zu dir aufblicken. Und das wäre doch echt der Hammer. Diese Gedanken sind gekommen. Ich war dann, ich bin dem auch nachgegangen. Ich habe auch andere Gedanken, also ich habe mir total viel darüber Gedanken gemacht, bin dann nach Berlin gefahren letztes Jahr und da auf so eine Bibelschule gegangen und habe da, weil ich dann eine Person treffen wollte, die halt Leuten die Hände auflegt und für sie betet und auch schon Leute geheilt hat. Und die habe ich dann auch getroffen und mit der geredet und die gefragt, was ich denn jetzt machen müsste, wenn ich jetzt dieser Gabe nachgehen wollte. Und sie meinte, dass es echt hart ist. Das hat sie zu mir gesagt. Also wenn sie für Leute betet, meinte sie, dann passiert manchmal was, aber in den meisten Fällen passiert nichts. Und das kann so wehtun. Und es kann so hart sein, in dieses Versuchen, in diese Gabe reinzukommen und in dieser Berufung zu leben, Leute zu heilen. Und man muss sich, meinst du, echt so geistliche Scheuklappen anschaffen, dass man nicht irgendwann mal an Gott verzweifelt oder so. Und es ist wirklich ein steiniger Weg. Das ist das, was sie mir sagte. Und dann dahinter fiel echt alles zurück, so dass ich dachte, oh Mann, und du denkst darüber nach, dass du irgendwie im Mittelpunkt stehst. Versteht ihr? Also ich glaube, es ist cool, in der Berufung zu leben. Und es wird ein kleiner Aspekt, ist sicherlich, dass Leute auf dich schauen werden, je nachdem, was du machst. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch irgendwas, wo du nicht im Mittelpunkt stehst, wenn du das machen wirst. Aber das wird nicht den Großteil ausmachen. Und in seiner Berufung leben, das kann halt richtig hart sein. Und Storch hat in letzter Zeit viel darüber gepredigt, über das Kreuz und dass man sein Kreuz auf sich nehmen muss, über Jüngerschaft und Nachfolge und die ganzen nicht so schönen Seiten, die das mit sich bringt. Und ich habe das auch nochmal rausgeschrieben, einfach um das euch nochmal mitzugeben, halt in Lukas 9, Vers 23, wo Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Seid euch dessen bewusst. Es ist, glaube ich, es ist richtig geil, das zu machen für Gott, aber es ist auch, es kann richtig hart sein und es kann richtig viele Opfer erfordern. Und ich habe letzte Woche ein Buch gelesen, das hat ein Freund von Joe und mir, der hat das Cover gemacht und dann hatte er das dabei und mir ausgeliehen. Und das ist ein Buch, wo ganz so viele Leute jetzt aus der jungen christlichen Szene in Deutschland halt so ein bisschen was drin schreiben und über ihre Geschichte schreiben. Und die jungen Wilden heißt das, eigentlich ganz cool. Da ist auch der Mirko von Freaks drin und der Markus Lägel von 24/7 Prayer und der Typ da von Kubik Entertainment und noch ein paar andere. Und die schreiben halt darüber, dass sie Gemeinde gebaut haben. Sie schreiben halt darüber, wie sie halt in ihrer Berufung leben, denke ich. Kann man da ruhig mal übertragen. Dass sie, die haben halt einen Auftrag von Gott bekommen und leben darin. Und was da immer wieder hervorkam bei verschiedenen, und die haben das unabhängig voneinander geschrieben, dass es Risiken mit sich bringt, diesen Weg Gottes zu gehen. Dass man nicht mehr die Sicherheiten hat, die man in dieser Welt vielleicht als Sicherheiten erwarten würde. Sondern dass es auch bedeutet, einfach an Vertrauen auf Gott loszugehen und einfach was zu machen. Und der Mirko hat dann auch nochmal so einen Satz von irgendwem, keine Ahnung wem, zitiert, Glaube buchstabiert sich Risiko. Und auch wenn du deiner Berufung nachfolgen möchtest und in dem Plan leben möchtest, dann kann das bedeuten, echt Risiken einzugehen für Gott. Und ich selber bin so ein Mensch, dass ich total an meinen Sicherheiten hänge und ich würde am liebsten von Gott so einen 5- oder 10-Jahresplan bekommen, das hat die Alex auch mal zu mir gesagt, dass ich damit wahrscheinlich gar kein Problem hatte und ich muss dir recht geben, wo er echt sagt, so nächstes Jahr wirst du das und das machen und danach das Jahr wirst du heiraten und danach wirst du dies und das für den Herrn tun und dann wäre so die nächste Strecke abgedeckt und dann würde ich mich gut fühlen und sagen, ja klar, das kann ich machen, damit kann ich leben und ich sehe, wo es hingeht. Aber so läuft es bei Gott leider nicht, sondern bei Gott geht's echt darum, dass man immer nur den nächsten Schritt sehen kann oftmals und vielleicht noch nicht mal den. Und dann bedeutet das, dass wenn Gott dir sagt, tu dies und das und du siehst überhaupt nicht, wo es danach weitergeht, dass du dann quasi einfach losspringen musst vielleicht, ohne dass du ein Netz hast, ohne dass du einen doppelten Boden hast und ohne dass du weißt, da und da werde ich landen. Und die einzige Zusage, die du hast, ist Gottes Zusage, dass er auf dich aufpassen wird und das Ding segnen wird. Wir hatten hier mal Predigten über Vertrauen lernen und Storch hat davon erzählt, wie er Gott gebeten hat, dass er Vertrauen lernt und das hatte dann zur Folge, dass er eine Predigt halten musste und wirklich erst in dem Moment, wo er auf die Bühne gegangen ist, von Gott gesagt bekommen hat, was er predigen soll. Er hatte gar keine Sicherheiten mehr. Und Gott mag das irgendwie. Damit wir wissen, dass wir von ihm abhängig sind. Damit wir wissen, es liegt nicht an uns, sondern es ist Licht an ihm. Und jetzt habe ich erzählt, was alles nicht so toll daran ist, wenn man in seiner Berufung lebt. Und wahrscheinlich wird es oftmals bedeuten, dass man auf Sachen verzichten muss, die in dieser Welt wirklich was gelten, weil Gott nicht so funktioniert für diese Welt, und dass du vielleicht auf finanzielle Sicherheiten verzichten musst, dass du auf Karriere verzichten musst, dass du auch darauf verzichten musst, in dieser Welt was zu gelten, christliche Karriereleiter hin oder her. Und es ist echt eine Überlegung wert, ob man das will, denke ich. Und was ich sagen will, ist, du wirst von Gott nicht mehr oder weniger geliebt werden, wenn du in deiner Berufung lebst oder nicht und wenn du diesen Plan ausfüllst oder nicht. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wie Gott dich sieht oder wie sehr Gott dich liebt. Aber letztlich haben wir unser Leben nur einmal, und wir haben von Gott die Möglichkeit bekommen, was richtig Cooles damit zu machen und echt was zu bewegen. Und ich habe für mich entschieden, dass es das echt wert ist, und deswegen will ich rausfinden, was der Plan Gottes für mein Leben ist. Und deswegen will ich diese Schritte gehen. Ja, das war's. Ja, ich denke, dann würden wir jetzt Lobpreis machen. Und wenn ihr irgendwie mit jemandem beten wollt darüber,